Heute geht es erneut um Bienen. Der Rückgang der Bienenpopulation ist dramatisch. Besonders betroffen sind Wildbienenarten, viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Bienen sind unverzichtbar. Sie gelten als die stillen Helfer der Natur. Ihre Arbeit gilt als unersetzlich und lebensnotwendig. Und dies nicht nur für die Nahrungssicherung, denken wir an die Bestäubung durch die Bienen, sondern auch für medizinische Anwendungen. Bienen spielen am und im Schloss Freudenberg eine wichtige Rolle, sind Teil des Erfahrungsfeldes und waren bereits Thema in 3 Sendungen und Podcasts. Heute eine weitere Perspektive, die Biene in der Kunst. Ausgangspunkt ist Honiggelb, eine Ausstellung im Museum Wiesbaden. Ein Gespräch mit dem Direktor des Museums, Dr. Andreas Henning. Die Ausstellung ist zweiteilig. Die Biene in der Natur- und Kulturgeschichte, kuratiert von Andi Reimann, und die Biene in der Kunst von der Renaissance bis in die Gegenwart. Diesen Teil der Ausstellung kuratierte Dr. Henning. Ich sprach Dr. Henning darauf an, wie es zu dieser Ausstellungsidee kam und was es bedeutet, im Jubiläumsjahr 2025, 200 Jahre Museum Wiesbaden, eine Ausstellung zu kuratieren.
Als Direktor und im Jubiläumsjahr hat man eigentlich genug zu tun, aber diese Ausstellungsidee Honiggelb, die Biene in der Kunst und parallel die Biene in der Natur- und Kulturgeschichte hat mich so gereizt und hat auch das Haus überzeugt, weil wir dadurch nochmal zu Beginn des ganzen Jubiläumsjahres zeigen konnten, wir sind ein Zweispartenhaus. Das Museum Wiesbaden ist das Hessische Landesmuseum für Kunst und Natur. Und in beiden Sparten spielen wir ja das Thema Biene. Die Kollegen in der Naturhistorischen Sammlung haben ihren Part kuratiert und mein Part war es dann eben in der Kunstabteilung, die Ausstellung zu kuratieren. Und da ich mit dieser Idee schon mehrere Jahre umgegangen bin, konkret seit 2018, war es mir dann auch ein persönliches Anliegen, das selber zu machen. Auch wenn das dann natürlich bedeutete, rein zeitlich, dass sämtliche Wochenende im letzten Jahr und darüber hinaus für diese Ausstellung draufgegangen sind, für die Recherchen zu dieser Ausstellung. Aber es war eine Idee, die mich 2018 gepackt hat. Ich habe damals einen Imkerkurs gemacht. Wesensgemäße Bienenhaltung, ein Demeter-Imkerkurs, der ging so das ganze Bienenjahr über an verschiedenen Wochenenden, so von März bis Oktober. Schon ziemlich zu Anfang erwachte da der Kunsthistoriker in mir. Und ich habe mich gefragt, wenn uns heute, so am Beginn des 21. Jahrhunderts, diese Biene in der Gesellschaft so anspricht, viele sich Sorgen machen, gerade am Beispiel der Biene, dem Überlebenskampf der Biene, wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit Natur um, was müssen wir anders machen? Die Biene hat ja in uns was ausgelöst. Und da habe ich mich gefragt, wie war denn das eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten? Welche Rolle, welche Metaphern, Allegorien, Geschichten verbinden sich denn eigentlich mit der Biene seit der Renaissance? Und so kam es zu dieser Ausstellungsidee. Und seitdem habe ich dann angefangen zu schauen, was ich dazu finde, zu diesem Thema.
In der Naturausstellung geht es auch um die Verbindung von Mensch und Biene. Eine Verbindung mit einer langen Geschichte.
Ja, wir bieten viel, also im Bereich der Kunst sind es 140, 150 Exponate und dann noch die ganze Naturausstellung, wo es ja zum einen um die Biene als biologisches Lebewesen geht, also gerade diese ganzen faszinierenden Facetten, die Kommunikation der Biene über den Tanz, über Laute, Honig, Wachs, das Bienengift, dann natürlich auch der große Kosmos, muss man ja sagen, an Wildbienen. Denn ganz klar ist, in der Kunst geht es eigentlich nur um die Honigbiene. Die Wildbiene hat fast nirgendwo für Künstler und Künstler eine Rolle gespielt. Eigentlich jetzt erst in der Gegenwart wird die Wildbiene entdeckt. Aber allein in Deutschland gibt es über 600 Wildbienenarten. Und viele davon stellen wir in der naturwissenschaftlichen Ausstellung vor, weil gerade die Wildbiene ganz existenziell ist für viele, viele Pflanzen überhaupt sich fortpflanzen zu können und der Verlust vieler Wildbienen die Natur für erhebliche Probleme stellt, mal abgesehen von der Honigbiene. Das ist dort Thema und dann gibt es in der Naturabteilung noch ein großes Thema, wo wir gewissermaßen nochmal auf das Mensch-Biene-Verhältnis schauen über die Jahrtausende. Unser Kulturanthropologe Andi Reimann, der diesen Teil kuratiert hat, geht davon aus, dass wahrscheinlich das Wechselverhältnis Mensch-Biene zu den ältesten Wechselverhältnissen Mensch-Tier überhaupt zählt, weil der Mensch schon in der Frühzeit an dem Honig der Biene interessiert war. Also schon vor 12.000 Jahren begonnen hat, den Honig der Biene zu ernten. Und das zeigen wir, indem wir Felsmalerei vorstellen, in Form natürlich von Illustration, jetzt natürlich kein Original an der Stelle. Das zeigen wir, dass zum Beispiel die Ägypter, die alten Ägypter, Bienen in Tonröhren gehalten haben und diese Tonröhren auf Floße den Nil transportiert haben, und zwar immer dorthin, wo die Felder bestäubt werden sollten. Wir reden von 2.000, 3.000 vor Christus. Das, was heute zu dem großen Bienensterben in den USA führt, weil die Bienen dort durch ganz Amerika transportiert werden zu den blühenden Plantagen, das hat man im Grunde schon im alten Ägypten gewusst und gemacht. Da natürlich auch in einem anderen Rhythmus, einem anderen Gefühl für, was Biene braucht und was Biene ist. Also diese Kulturgeschichte, die uns Menschen mit der Biene verbinden, die zeigen wir an vielen Objekten, auch aus der ganzen Welt, aus viele auch ethnologische Objekte, aus Ruanda zum Beispiel, wie dort Bienen gehalten wurden und heute noch werden. Das zeigen wir alles in der Ausstellung Honiggelb, die Biene in der Natur- und Kulturgeschichte.
Ich vermutete, dass bei vielen Exponaten Bienen nicht im Titel oder in der Beschreibung der Bilder auftauchen. Wie, so meine Frage an Dr. Henning, sind Sie bei der Vorbereitung und der Recherche zu der Ausstellung vorgegangen?
Es gab so ein paar Werke, die mir sofort vorm inneren Auge standen. Das war Boys Honigpumpe, das war von Hans Thoma, der Bienenfreund beispielsweise. Das waren aber auch, sagen wir mal, so vielleicht das gängigste Sprichwort oder was wir heute noch mit der Biene verbinden, ist der Bienenfleiß. Und dann wurde es aber auch schon dünn. Und ich habe mich dann erstmal in die Recherche begeben, wie man das so macht als Kunsthistoriker. Erstmal in der Bibliothek schauen, was gibt's für Forschungsarbeiten dazu. Habe schnell festgestellt, dass es wenig gibt, was systematisch jetzt die Renaissance, Barock, 19. Jahrhundert umfasst. So zum Ende 20., Anfang 21. Jahrhundert gab es jetzt einiges, auch schon einige Ausstellungen, weil, sagen wir mal, Wachs ein künstlerisches Material geworden ist. Der Bienen als Gesamtorganismus Künstler fasziniert hat. Das Bienensterben ist für Künstler wichtig gewesen, jetzt zeitgenössischer Künstler. Also da gab es auch einige Ausstellungen in dem Bereich, so europaweit. Aber so ein historischer Überblick, der fehlt. Es gab in den 70ern mal eine Ausstellung mit Druckgrafik. Da gab es schon einige Beispiele, wie ich dann feststellte, so auch aus der frühen Neuzeit. Und habe dann begonnen, eben zu schauen in Werkverzeichnissen von Künstlern, in Bestandskatalogen von Museen, natürlich dann auch in Online-Collection. Das ist heutzutage auch eine Hilfe, in den Online-Sammlungen der Museen nachzuschauen. Und so nach und nach kristallisierte sich für mich raus, das ist ein Thema, da gibt es Objekte zu, das kann eine Ausstellung werden. Und dann habe ich die Recherche intensiviert, habe dann insbesondere auch in den letzten Jahren viel mit Kolleginnen und Kollegen in den Museen gesprochen, weil vieles ist auch nicht publiziert. War in den Sammlungen, habe mir viele Sachen dann angeschaut vor Ort, war bei den Kolleginnen und Kollegen im Louvre, im British Museum, Victoria and Albert Museum, in Dresden, in München, in Hamburg, in der Kunsthalle. Und das Schöne war, eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen waren angefixt von diesem Thema. Begannen dann selber nachzudenken, was haben sie denn in ihren Sammlungen, was eben vielleicht noch nicht publiziert ist, aber was ihnen schon mal im Depot eben vor Augen stand. Und kam dann mit Beispielen, Vorschlägen, ob das noch passen würde, das interessant wäre. Und so wurde dann nach und nach diese Ausstellungsidee immer konziser, immer tragfähiger. Mittlerweile war ich dann auch von Dresden hier nach Wiesbaden gewechselt, 2020. Und da war mir klar, dass das Museum, wo so eine Ausstellung auch wirklich Sinn macht, in diesem Zwei-Spaten-Haus für Kunst und Natur. Und dann haben wir uns das vorgenommen, eben als Auftakt für das Jubiläum 200 Jahre Museum Wiesbaden, als Ausstellung in beiden Sparten, eben in Kunst und Natur, zu machen.
Wie ist das mit den Deutungen und Interpretationen bei Kunstwerken?
Ja, das war eigentlich ganz spannend in der Vorbereitung, dass mir viele Werke untergekommen sind in den Sammlungen, die eigentlich nicht gedeutet sind, wo vielleicht immerhin ein brennender Bienenstock dran stand. Das war jetzt schon mal was mit Biene zu assoziieren, aber eigentlich ansonsten keine weitere Ausnahme. Zum Beispiel aus dem Louvre, ein Majolika-Teller aus so Mitte des 16. Jahrhunderts in Padua entstanden, und, den ich jetzt mal versuchsweise im Rahmen dieser Ausstellung als Allegorie der Eifersucht deute. Dieser Bienenstock, der auch für die Liebe stehen kann, wenn man das den kleinen Knaben, der dabei steht und gerade flieht vor diesem brennenden Bienenstock, als Amor interpretiert, wo es eine Tradition so gibt. Und diese selbstverzehrende Liebe als Eifersucht, wo eben den Bienen nur noch übrig bleibt, auszuziehen aus diesem brennenden Bienenstock. Im Hintergrund sieht man ein Segelschiff, was die Segel setzt und eben aufbricht zu neuen Ufern, weil dort nicht die Liebe nicht mehr gedeihen kann.
Ich fragte noch einmal nach. Das sind quasi Deutungen, die Sie dem Betrachter, der Betrachterin und der Forschung anbieten.
Die sind, ja, die ich jetzt anbiete der Forschung und wo jetzt dann die weiteren Forscherinnen und Forscher dran aufbauen können, eine neue Deutung vorschlagen können. Ich meine, die Kunstgeschichte, die Objekte sind immens in der Zahl. Also, was man so vor Augen hat, ist ja nur die Oberfläche. Aber es gibt natürlich eine enorme Bandbreite an Werken, wo man dann erstmal nachdenken muss, was könnte es sein, finde ich Quellen dazu, auch zum Beispiel so ein Motivstrang, Bienen mit Menschen, die negativ konnotiert sind, zum Beispiel Narren, ein Narrenpaar mit Alkohol, was bedeutet das, was soll das? Von Beham ein Stich, wo ich dann über einen Aberglauben gestolpert bin, dass man in der frühen Neuzeit annahm, dass die Bienen unterscheiden können zwischen guten und schlechten Menschen. Und deswegen da an der Stelle vielleicht der Künstler dieses darauf rekurriert hat, was ich natürlich nicht schriftlich nachweisen kann, aber im Bild sehe ich eben Narren und Bienen, die Bienen greifen diese beiden Narren an. Da gibt es überraschenderweise einen ganzen Traditionsstrang. Ich habe mehrere solcher Exemplare gefunden. Entweder sind es Narren oder Dudelsackspieler, die sich aggressiv versuchen, gegen die Bienen zu wehren, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, sondern noch zu mehr Aggression führt bei den Bienen. Eigentlich nur noch umso mehr Stiche bekommt man ab. Also gibt es so eine offensichtlich eine bildliche Tradition, wo Aggression der Biene moralisch negativ konnotierte Menschen, wo das zusammenkommt und wo gewissermaßen dieser Gedanke, dass die Biene nicht nur positiv konnotiert ist und betrachtet wurde, zum Beispiel im Alten Testament, werden die Feinde verglichen mit Bienenschwärmen, die angreifen. Also es gibt diese Negativausdeutung und das ist dann offensichtlich in der frühen Neuzeit mit Narren und mit Dudelsackspielern konnotiert worden. Und so ist grundsätzlich eigentlich jede Ausstellung immer auch ein Beitrag zur Forschung. So entwickelt sich auch Forschung, neben der universitären Forschung, es gibt eben auch die museale Forschung, die über Ausstellungen primär läuft, wo wir, unsere Kuratorinnen und Kuratoren, neue Thesen, neue Ideen anbieten. Und so entwickelt sich einfach die Forschungscommunity, wir alle, vorwärts.
Bei der Recherche ergeben sich möglicherweise neue Einblicke und Themen. Diese müssen im Kontext der Zeit ihrer Entstehung betrachtet werden.
Wir versuchen, das Kunstwerk aus der Zeit oder zeitgemäß zu verstehen. Und da ist unser moderner Blick häufig natürlich hinderlich, weil wir in einer ganz anderen Epoche leben, mit ganz anderen Vorstellungen, anderen Idealen, vielleicht auch anderen Moralvorstellungen. Und da braucht es schon die Zeit, wenn man sie daneben legt und schaut, wie geht das zusammen. Und dann gibt es einfach auch spannende Überraschungen, auch Themen, wie ich dann im Laufe der Recherchen gestolpert bin, die mir vorher völlig unbekannt waren, noch nie gesehen habe. Zum Beispiel haben wir aus der Hamburger Kunsthalle einen Kupferstich. Da ist eine Festung dargestellt, die wird angegriffen von Soldaten und die Verteidiger auf der Festung werfen Bienenkörbe herab, Bienenbeuten auf die Angreifenden, damit offensichtlich die Bienen aggressiv dann die Soldaten stechen und vertreiben. Dann im Laufe der Recherchen habe ich festgestellt, dass das erstens eine antike Verteidigungspraxis ist, da gibt es Quellen zu. Und man nimmt an, dass selbst im Dreißigjährigen Krieg noch manche Städte wie Celle zum Beispiel sich so verteidigt haben. Also ist so eine Forschungsreise einfach immer spannend und macht viel Freude. Und es war für mich als Direktor einfach auch mal wieder schön, in die Forschung partiell einzusteigen. Und einfach da ein neues Terrain für mich und ich denke auch für viele unserer Gäste zu erarbeiten.
Ausgangspunkt zu meiner Frage an Dr. Henning, Ausgangspunkt ist in der Regel aber ein Bild. Oder ist es auch passiert, dass es quasi ein Thema gab und Sie dann recherchiert haben, gibt es dazu ein entsprechendes Bild, welches das Thema aufgreift oder dokumentiert?
Ja, beides. Geht in beide Richtungen. Ja, also es kann auch sein, dass man weiß in der Zeit, ich will jetzt gerade, ob ich ein Bienenthema habe, wo ich zum Beispiel keine künstlerische Umsetzung gefunden habe, die mich überzeugt hat. Also es ist primär natürlich eine Ausstellung mit Kunstwerken, weil wir sind ein Kunstmuseum und kein historisches Museum. Das heißt, ich habe jetzt keine Quellen genommen, die zum Beispiel reines Schriftdokument wären, sondern nur die Quellen genommen und die Werke, die Kunstwerke sind, die künstlerisch bearbeitet sind. Und das kann dann so weit gehen, zum Beispiel in der Ausstellung sieht man einen in der Sektion zum langen 19. Jahrhundert, da spielt die kaiserliche Biene von Napoleon eine große Rolle, weil er die Biene zu seinem persönlichen Symbol erhoben hat, zu seiner persönlichen Insignie, als er 1804 sich zum Kaiser gekrönt hat. Und er hat 36 Städte ausgezeichnet, die durften dann diese Biene im Wappen tragen und eine der Städte ist Mainz. Und die Ausstellung zeigt den Wappenbrief, den von Napoleon unterschrieben, 1810 an Mainz, wo sehr säuberlich beschrieben wird, wie dieses Wappen aussehen soll. Und zum Glück ist aber auch eine kleine Zeichnung drin, wo das Mainzer Wappen gezeichnet ist, aquarelliert ist mit den drei goldenen Bienen im Wappen Napoleons. Und wenn es eben so visuell überzeugte, dann ist das ein Objekt auch für die Ausstellung.
Ich bat Dr. Henning um zwei konkrete Beispiele aus der Ausstellung.
Die Ausstellung beginnt in der Antike, weil klar, wir als Abendland beruhen auf den Neuerungen, auf der Philosophie, auf den Naturanschauungen der Antike, auf der Kunst der Antike. Und wenn man reinkommt in den ersten Raum, hat man zwei Gemälde des Barockmalers Poussin, französischer Barockmaler, der in Rom gearbeitet hat, und er zeigt ein antikes Motiv aus der Mythologie, nämlich der kleine Jupiterknabe, gerade geboren, wird ernährt mit Honig und Ziegenmilch. Da sehen wir, dass der Honig schon in der Antike einen ganz hohen Stellenwert hat, der war nämlich Götterspeise. Dieser Götterknabe konnte mit Honig ernährt werden. Honig ist das legendäre Ambrosia, die Götterspeise. Und das ist ein Strang, dass die Produkte der Biene sich so hochstehend sind, so wertvoll für Mensch, aber auch für Götter. Das zieht sich im Grunde durch die Ausstellung. Und deswegen am Anfang bewusst dieses Honig als herausragendes antikes Götterspeise gesetzt, weil im nächsten Raum geht man auf ein Bild zu, wo das Jesuskind Honig, eine Honigwabe geschenkt bekommt, weil es mit Butter und Honig ernährt wird, gemäß einer alttestamentarischen Prophetie. Und ein Künstler des frühen 17. Jahrhunderts hat das in einem großen, großen Gemälde, die Honigmadonna, genannt. Morazon ist der Künstler aus Turin, hat das umgesetzt. Und da sieht man auch, der Honig spielt ganz herausragende, auch im Christentum, eine ganz herausragende Rolle. Daneben ist das Wachs ganz wichtig für den Menschen gewesen. Und bis heute natürlich die Bienenwachskerze am Weihnachtsbaum oder auf dem Adventskranz darf eigentlich nicht fehlen. Und in der Ausstellung habe ich das unter anderem dargestellt am Beispiel von Votivgaben. Eine Votivgabe, die ich geopfert habe am Altar einer Kirche, einer Pilgerkirche, Klosterkirche, wo auch immer. Wenn ich mir zum Beispiel die Hand gebrochen hatte und um Heilung gebetet habe, bin ich zu einem Lebzelter gegangen, habe mir eine Hand in Wachs gießen lassen, nicht meine eigene, aber es gibt so Holzmodel, wo man eben eine Hand gießen konnte, und habe dieses reine Produkt, nämlich das ist Bienenwachs, so rein, dass ich mit diesem Bienenwachs-Votivgabe zum Altar gehen kann und sie dort auf dem Altar platzieren kann mit meinem Gebet. Oder als Dank, wenn das Auge geheilt wurde, habe ich dort eine Votivgabe in Form eines Auges als Dank hinterlegt. Und das geht nur, weil das Bienenwachs so rein ist, dass es am Altar akzeptiert wird. Denn man war im frühen Christentum, noch im Mittelalter der Überzeugung, so wie in der Antike, dass die Biene sich ungeschlechtlich vermehrt. Das heißt, ein ganz reines Wesen ist und damit sind auch ihre Produkte entsprechend rein. Und das sind so zwei Aspekte, der Honig und das Wachs, wo man sieht, welche Rolle die Biene eigentlich kulturgeschichtlich für uns Menschen seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich gespielt hat. Und das zeige ich jetzt anhand von Kunstwerken, die in der frühen Neuzeit, also vom Mitte des 15. Jahrhunderts angefangen, entstanden sind, die natürlich zurückgreifen auf tradierte Überlegungen aus der Antike, aus dem frühen Christentum, aus dem späteren Christentum, aus dem Klosterleben und so weiter. So, das ist so ein Strang, wo man so sieht, auch die historische Reichweite, die in diesem Bienenthema drinsteckt.
Mit dem Blick in die aktuelle Zeit fragte ich Dr. Henning danach, ob es Exponate gibt, die aktuelle Themen in Verbindung mit Bienen bringen. Kunst, die beispielsweise das Zusammenleben und Zusammenwirken von Bienen als Modell für gesellschaftliches Zusammenleben aufgreift.
Ja, also zum Beispiel gerade das Thema der Bienenstaat. Das hat schon die Antike fasziniert, schon früh. Ja, das ist gerade im ersten Ausstellungsraum zur Antike zeige ich die frühest illustrierte Vergil-Ausgabe von 1502. Weil Vergil in seiner Georgica, seinem großen Lehrgedicht über die Landwirtschaft, eines der vier Kapitel ist der Biene und der Bienenhaltung gewidmet. Mit sehr imkerpraktischen Informationen. Also Vergil hat ein hohes Verständnis von Imkerei gehabt, aber auch mit philosophischen Fragestellungen. Und da geht es auch um Staatspolitik, weil er in diesem Gemeinsinn, dass die Bienen gemeinsam sich um ihren Bienenstaat kümmern und an der Spitze ein damals Bienenkönig, so dachte man, steht. Das wurde in der Antike als Vorbild für Monarchien gehandelt. Das finden wir in der Ausstellung noch im 19. Jahrhundert in einem Kupferstich, wo die englische Verfassung, ihre ganzen Organe in Gestalt eines Bienenkorbes durchdekliniert werden und oben steht Queen Victoria. Und also diese ganze hierarchische Anordnung, von der man lange ausging, dass ein Bienenvolk hierarchisch strukturiert ist, mit einem Bienenkönig an der Spitze. Erst im 1700 hat man festgestellt, dass eine Bienenkönigin ist. Hat man als Vorbild für Staatsform, hat man als Vorbild auch für Klöster erachtet. Dann ist in der Ausstellung ganz interessant zu sehen, dass Beuys das gewissermaßen aufgreift, aber ganz anders versteht und auch richtiger versteht. Weil die Biene hat keinen durchorganisierten Staat, wo jemand an der Spitze steht und alles quasi anordnet, sondern das Faszinierende, wie wir heute wissen, ist ja an der Biene, dass es ein Gesamtorganismus ist, der sich als Bienen, so nennt man das, selber organisiert. Das heißt, die Bienen haben einen ausgeprägten Gemeinsam, das hat eigentlich alle Zeiten fasziniert, aber sie organisieren sich untereinander, sie verstehen, was ist jetzt notwendig und was muss jetzt getan werden. Und da kann sogar eine Biene, die jetzt seit zum Beispiel eigentlich vom 12. bis 18. Lebenstag, würde sie eigentlich Wachs produzieren als Biene, würde eigentlich die Bienenwaben produzieren, das Wachs dafür. Wenn aus irgendeinem Notfall aber jetzt was anderes ansteht, zum Beispiel, dass die Brut gepflegt werden muss, dann kann die Biene tatsächlich aus ihrem eigentlichen biologischen Rhythmus auch ausscheren und sagen, dann ist jetzt die Brutpflege dran, obwohl das eigentlich gar nicht meinem Lebensalter gemäß ist. Und das organisiert der Bienen, eine Einheit von 40.000 um die Bienenkönigin organisiert sich da als Gesamtorganismus. Und für Beuys war das faszinierende Phänomen, dass wenn eine Königin mit der Hälfte des Bienenstocks auszieht, um ein neues Zuhause zu beziehen, vorher noch Eier gelegt hat, aus der eine neue Bienenkönigin dann gezogen wird. Das ist der natürliche Vermehrungstrieb eigentlich der Bienen, dass die alte Königin auszieht zu einer bestimmten Zeit und der Bienenstock eine neue Bienenkönigin hat. Macht heute so gut wie kein Imker mehr, nur die wesensgemäße Bienenhaltung, die Demeter-Imker, die machen das, weil sie denken, das ist der ursprüngliche Vermehrungstrieb und ist für die Resilienz der Bienen auch wesentlich. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und wenn die alte Bienenkönigin also nun mit ihrem Bienenschwarm ausgezogen ist, sammelt die sich an einer Stelle in der Nähe erstmal und dann schwärmen ungefähr 200 Spurbienen aus und suchen ein neues Zuhause. Und jede findet irgendein Zuhause, ein Astloch, ein Mauerloch, einen leeren Bienenkorb, was auch immer. Dann gehen sie zurück zu diesem Bienenschwarm. Tanzen für ihren Fundort, beschreiben den gewissermaßen, also wo der ist. Dann gehen weitere Spurbienen dahin und wenn die auch überzeugt sind, tanzen die auch dafür Und je mehr und überzeugender dieser Ort ist, umso mehr Spurbienen tanzen energisch für diesen Ort. Und am Ende entscheiden sich die Spurbienen, dieser eine Ort ist der beste, weil wir alle davon überzeugt sind. Das heißt, es ist im Grunde ein demokratisches Prinzip, was da der Bienenstaat lebt, ein urdemokratisches Prinzip. Und am Ende ist es in der Regel auch der beste Ort, den sich die Bienen dann aussuchen. Und das hat Beuys natürlich fasziniert als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie, eine direkte Demokratie, wo alle Beteiligten gemeinsam abstimmen dürfen. Und gerade die Honigpumpe am Arbeitsplatz, die er 1977 auf der Documenta gemacht hat, bestand ja aus der Honigpumpe, wo er 2 Tonnen Honig durch einen 173 Meter langen Schlauch durch das ganze Fridericianum gepumpt hat, bis zu dem Ort, zu dem Raum, wo er 100 Tage den Arbeitsplatz eingerichtet hat, wo er 100 Tage mit Menschen, Gästen, Künstlerinnen, Künstlern, mit Aktivistinnen diskutiert hat, um jeweils die besten Ideen, die stimmigen Ideen zu finden. Davon war Beuys ja überzeugt, dass wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, gemeinsam ins Gespräch gehen, gemeinsam in das Denken, dann finden wir wirklich so lebendige Ideen, die tragfähig sind. Und so wie die Biene, das war dann eben sein Vergleichspunkt, so wie die Biene Honig absondert, soll der Mensch eben eine stimmige Idee finden. Und zwar gemeinsam. Und das ist eine Verwandlung der antiken Vorstellung, wie ein Bienenstaat funktioniert. Beuys hat einfach die neue Forschung aufgegriffen, die bis heute ja durchgeführt wird und fasziniert und hat da eben einen Bienengedanken für dieses Kunstwerk in Anschlag gebracht und dadurch ein starkes Bild gefunden.
Skulpturen, die das Thema aufgreifen, schienen mir in der Ausstellung rar. Dennoch blieb ein eindrucksvoller Kopf und sein mimischer Ausdruck in der Erinnerung.
Nee, das stimmt. Im skulpturalen Bereich habe ich nicht so viel gefunden. Ein herausragendes Werk, Sie haben es gerade genannt, ist dieser Knabenkopf, dieses Kind, was da schreiend seinen Mund aufreißt, das ganze Gesicht vor Entsetzen verzogen, weil wenn man dann in den Raum geht und um den Kopf gewissermaßen halb umrundet, sieht man dann auch die Ursache, eben eine Biene, die auf der Schläfe sitzt und dieses Kind gerade sticht. Wenn man reinkommt in den Raum, sieht man es zunächst nicht, man muss wirklich rumgehen und dann sieht man die Ursache. Und dieser Künstler, der Kaiser, hat diese Skulptur aus Buchsbaum 1610, 1620 geschaffen, in einem so unglaublichen Grad an Realismus, dass man sagen muss, das ist eigentlich 100 Jahre zu früh. Solche Köpfe kennen wir eigentlich erst aus dem frühen 18. Jahrhundert, 100 Jahre später. Das ist ganz, ganz überraschend und ich denke, dass man dieses Werk deuten kann und deuten muss als Kurzform der antiken Legende von Amor als Honigdieb und Venus. Das ist eine kleine Sektion in der Ausstellung, wo es mir um Metaphern, Allegorien der Biene geht, die beginnt mit dem Liebesschmerz. Weil Theokrit oder eine Idylle, die damals Theokrit zugeschrieben war, das sieht die Forschung heute anders, also ein antiker Dichter hat geschrieben, dass Amor, der kleine Amor in seiner Wollust und Gier nach Honig zu den Bienen geht und ihm Honig klaut und natürlich wird er gestochen und läuft bitterlich weinend zu seiner Mutter, der Venus, der Göttin, die ihn aber nicht tröstet, sondern eher ausschilt und sagt, ja, du bist doch im Grunde genauso klein wie die Bienen, aber deine Pfeile, mit denen du als Liebesgott um dich schießt, die sind viel, viel schmerzhafter für Götter und Menschen. Und das ist ein Motivkomplex um diese Idylle, die viele Künstler aufgegriffen haben, unter anderem eben zum Beispiel Cranach, Lukas Cranach, auch da haben wir ein Gemälde, wo eben diese ganze Geschichte dargestellt wird, Dürer, andere Künstler aus der Zeit, eine ganze Reihe an Werken zusammengetragen und dann dieser Einzelkopf. Und es gibt in der Kurzgeschichte nur ein Kind, was von einer Biene gestochen wird. Das ist der Amor. Und ich denke, dass der niederländische Künstler, de Keyser, diese ganze Geschichte, diese ganze antike Idylle reduziert hat auf diesen einen realistisch schreienden Kopf, Kinderkopf und die Biene, die auf der Schläfe sitzt.
Erstaunt fragte ich nach. Das ist tatsächlich Buchsbaum?
Buchsbaum, ja. Ja, es ist großartig geschnitzt. Ja, genau, großartig. Bis in die Haare, dieser Lockenkopf des Kindes. Also es ist ein Genuss, dieses Werk. Auf der einen Seite anzuschauen und natürlich leidet man mit diesem Kind mit, was da von der Biene malträtiert wird.
Wie gelingt es, die Exponate auszuleihen?
Ja, genau, das ist natürlich der nächste Schritt, dann zu überzeugen, erstens mit dem Aufstellungskonzept, die Leihgeberinnen, Leihgeber, Museen, Privatsammlerinnen und Privatsammler, mit dem Konzept zu überzeugen und dann natürlich auch ins Gespräch zu gehen, ist das Objekt reisefähig, ist es ausstellungsfähig. Da hilft es schon, wenn ich selber dort war und es in Augenschein nehmen konnte, häufig stellt man dann auch vor Ort schon fest, ist es nicht prägnant genug, die Zeichnung ist zu sanft, man sieht es nicht richtig, man erkennt als Besucherin oder Besucher gar nicht, was gemeint ist, dann fallen auch viele Objekte gleich raus. Und dann gibt es aber natürlich auch Objekte, wo man sich sehr intensiv erstmal auch mit den Restauratorinnen, Restauratoren auseinandersetzt, ist es überhaupt transportfähig? Kann man dem Objekt es zumuten, für 3,5 Monate in eine Ausstellung zu gehen? Weil gerade die Arbeiten auf Papier sind fragil. Und oberstes Prämisse ist natürlich für uns alle immer die Erhaltung des Objekts für zukünftige Generationen. Das heißt, wir wollen alle kein und können kein Risiko eingehen. Und dadurch reduziert sich natürlich auch die Auswahl eines Kurators und in dem Fall auch meine Auswahl. Einfach durch die Objekte, die nicht reisen können, aus verschiedenen Gründen. Und dann muss man einfach schauen, bleibt die Sektion, die man da sich vorgestellt hat, stark genug? Kann man das Objekt ersetzen durch eine andere Leihgabe? Oder muss man vielleicht auch eine Sektion ganz neu, ein Thema ganz neu fassen, weil vielleicht ein Hauptwerk rausfällt und so gar nicht funktioniert? Das sind Prozesse, die überlaufen über mehrere Jahre, bis man dann letztendlich die Ausstellungsobjekte zusammen hat, die Geldgeber gesucht hat, die Sponsoren, Stiftungen, die natürlich dann dies dazu auch braucht, weil all diese Ausstellungsprojekte, die wir machen, können wir in der Regel nicht aus unserem laufenden Budget machen. Dazu reicht es einfach nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, auf Förderer. Und wenn das dann alles steht, dann wird's reell. Dann sucht man sich die Autorinnen, Autoren für einen Katalog, überlegt sich, was will man als Katalog dazu machen, welche Vermittlungsebenen soll es in der Ausstellung geben, Wandtexte beispielsweise. Es ist so, dass in den 8 Kapiteln immer ein kurzer Wandtext einfach einführt, dass man als Gast sich schnell orientieren kann. Wer mehr wissen will, gibt es auch eine App mit einer Audiospur zu 10 Hauptwerken, wo man einfach mal so die Grundthemen der Ausstellung erfährt. In der Ausstellung haben wir uns entschieden, weil die Objekte unserem Verständnis, gerade die Älteren, doch weit weg sind, wo uns das Wissen nicht mehr so präsent ist, die mythologische Geschichte nicht mehr so klar ist oder der biblische Hintergrund. Dass eigentlich alle Objekte einen kurzen Labeltext gekriegt haben, wo wenigstens so mit 300 oder 600 Zeichen so ganz kurz, quasi stichpunktartig, so Hauptaspekte des Werks kurz erläutert werden. Und genauso gut ist natürlich jede und jeder eingeladen, einfach nur durch die Ausstellung zu gehen und zu schauen, was fällt mir in den Blick, was spricht mich an, welche Motive sprechen mich vielleicht an, was begeistert mich und mit Begeisterung durchzugehen. Also es gibt verschiedene Ebenen, bis hin zu, dass wir natürlich ein umfangreiches Vermittlungsprogramm haben an Führungen, Workshops, an Kita- und Schulklassenarbeit, verschiedenste Angebote, sodass wir versuchen, möglichst viele Menschen, gerade in so einer Ausstellung, wo wir dachten, das spricht ein breiteres Publikum auch an, da eben dann auch viele vielfältige Angebote zu machen.
Wie reagieren Besucher und Besucherinnen auf eine museale Ausstellung zu den Bienen und lassen sich Reaktionen beobachten?
Ja, es geht um ein kleines Insekt, aber ich merke bei vielen Besucherinnen und Besuchern, dass es was anspricht. Und das vielleicht gerade, weil die Biene für uns Menschen eben eigentlich schon seit vielen Generationen, Jahrhunderten, Jahrtausenden, muss man ja fast sagen, so ein wichtiges, besonderes Lebewesen ist, können wir jetzt heute über die Kunst nochmal eine neue Begegnung finden. Wer hat Bezug zu einem Imker? Wer erlebt eine Imkerei? Da sind wir als Großstadtmenschen ja in der Regel auch weit weg. Bis auf die ganzen Urban Beekeeper, die es natürlich auch gibt in der Stadt. Ganz zu Recht. Aber sagen wir mal, wir sind eigentlich sehr weit weg von der Bienenerfahrung. Und gerade auch, weil das die Menge und Masse der Honigbienen oder der Bienen überhaupt ja auch stark abnimmt, gerade in der freien Natur. Gerade Wildbienen immer seltener werden. Und dass man jetzt über die Kunst nochmal dieses Insekt kennenlernen kann, auch kennenlernt, welche Bezüge der Mensch schon hatte und vielleicht auch überhaupt feststellen, was der eigene Bezug ist. Und ich habe bewusst ans Ende der Ausstellung eine raumgreifende Arbeit, im größten Raum der Ausstellung überhaupt, gesetzt von Rebecca Horn, Bees Planetary Map. Das ist ein Raum, wo ganz viele Bienenkörbe an Seilen herabhängen, im Raum schweben, Licht fällt aus den Bienenkörben herab auf die Erde. Unten stehen rotierende Spiegelscheiben, die Lichtstrahlen in den Raum senden. Die Bienenkörbe sind leer und man hört nur die entschwundenen Bienenschwärme summen durch den Raum. Es hat einen dystopisch-poetischen Charakter. Ein Spiegel ist ganz zerstört. Da fällt auch ein Stein runter auf diesen Spiegel. Das heißt, die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Und Rebecca Horn hat mit dieser Arbeit, die sie erstmalig 1998 entwickelt hat, für Schloss Ettersburg als zweiter Teil von Konzert im Buchenwald, einen Ort geschaffen, wo man gewissermaßen auf mehreren Sinnen angesprochen wird. Sehsinn, Hörsinn, Bewegungssinn, man geht durch, damit ist auch der Gleichgewichtssinn, der Bewegungssinn angesprochen, geht durch auf der Frage, wo sind die Bienen? Oder in Schloss Ettersburg natürlich, wo sind die Menschen, die im Konzentrationslager eingepfercht wurden, ermordet wurden? Wo sind die Geflüchteten? Das ist eine Arbeit, die man auf verschiedenen Ebenen lesen kann, die man vielleicht im Kontext der Ausstellung jetzt so verlässt mit der Frage, wo sind die Bienen? Was ist meine Verantwortung für die Bienen? Was kann ich heute denn eigentlich für die Biene tun?
Bei der Arbeit von Rebecca Horn wird der Blick automatisch auf einen Stein gelenkt, der an einem Seil hängt.
Auf jeden Fall, ja. Alle 8 Minuten fällt er runter und unterstreicht dieses dystopische Moment. Diese Welt ist nicht mehr in Ordnung. Aber wenn man sich dann den Bienenkörben zuwendet und man ist eben auch eingeladen, durchzulaufen tatsächlich in aller Vorsichtigkeit. Man soll sich drin bewegen. Es gibt auch 2 Wege, wo man gefahrlos, man stolpert über kein Kabel, auch durchgehen kann. Und hat dann eben noch erstens diese Lichtstrahlen, die durch den Raum gehen, durch die rotierenden Spiegelscheiben. Und dann noch das Summen von Bienenschwärmen. Ich habe Besucherinnen und Besucher kennengelernt, die da eigentlich nicht reingehen konnten, weil sie Angst vor Bienen haben. Die das so intensiv erlebt haben, dass sie da sich ganz langsam nur rangetastet haben, weil es eine sehr immersive Arbeit ist. Ich bin sehr froh über diese Arbeit von Rebecca Horn, denn Rebecca Horn hat ja im letzten Jahr anlässlich ihres 80. Geburtstages und 60 Hauptwerke geschenkt, als Dauerleihgabe vermacht über ihre Stiftung, weil sie als hessische Weltkünstlerin wollte, dass sie im Kernbestand in Hessen bleibt. Und das sind wir als Landesmuseum Wiesbaden, haben diese Dauerleihgaben bekommen. Und eine davon ist diese Wies Planetary Map, diese große, raumgreifende Installation.
Ich fragte Dr. Henning, ob die Arbeit extra für die Ausstellung geschaffen wurde.
Ist nicht geschaffen worden für diese Ausstellung, sondern wie gesagt schon 98, ist dann an verschiedenen Orten gezeigt worden, mal auf der Art Basel beispielsweise, also in unterschiedlichen Kontexten und gehört jetzt aber zu diesen 60 Werken, die dauerhaft hier am Landesmuseum Wiesbaden sind und in der Auswahl mit ihrem Workshop, mit dem Studio war für uns klar, dass es eine der Arbeiten und die einfach dabei sein muss und wo wir jetzt gewissermaßen einen Kontext auch geschaffen haben durch so eine Ausstellung. Man würde diese Arbeit auch anders lesen können, auch zu Recht lesen können, wenn sie jetzt isoliert wäre ohne eine Honiggelb-Ausstellung. Und so das gilt aber immer für Kunstwerke, dass sich natürlich da durch eine Ausstellung auch ein Erzählstrang und eine Idee gewissermaßen vorlege, aber in einem anderen Kontext man Dinge natürlich auch ganz anders betrachten kann und betrachten darf.
Dr. Henning sprach eingangs von seinem Besuch bei einem Imkerkurs. Ich sprach ihn darauf an, ob die Ausstellung seine Sichtweise verändert hat.
Es hat mir als Kunsthistoriker enorm den Blick geweitet. Als ich anfing, war mir längst nicht klar, dass das Thema so vielfältig ist, auch so vielschichtig. Und ich glaube, das ist auch der Reiz der Ausstellung. Wenn ich eine Ausstellung zum Lamm gemacht hätte, das wäre eigentlich nur fromm. Oder der Fuchs, der wäre nur schlau und die Taube wäre nur friedlich. Aber die Biene hat ganz, ganz viele Ausdeutungen im Laufe der Jahrhunderte erfahren. Das macht den Reiz aus. Es macht den Reiz aus, auch zu sehen, dass wirklich hochkarätige Künstler sich damit beschäftigt haben. Und das ist wirklich erstmalig eine Ausstellung, die dieses Thema auf diesem Niveau, also auch künstlerischem Niveau, zeigt. Also diese Vielfalt, das hat mir wirklich den Blick geöffnet. Als Imker, muss ich sagen, bin ich bislang gescheitert, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe, jemals selber anzufangen. Das muss irgendwann kommen, aber ich weiß ehrlich noch nicht so richtig, wann ich da die Zeit für habe. Leider nicht.
Gibt es ein Objekt, ein Exponat, so meine Frage an Dr. Henning, das ihn besonders beeindruckt hat?
Schöne Frage. Was ist das Lieblingsobjekt des Kurators? Ja, das wechselt vor allen Dingen ständig, weil man immer wieder auch neue Aspekte und neue Lieblingsobjekte. Also zum Beispiel, wo eine Arbeit, die ich zum Beispiel selber gerne hätte, sind diese Bienenwachsgüsse, die Stefanie Lüning macht, eine Dresdner Künstlerin, die gewissermaßen das alte Verfahren des Bienengusses auf ganz moderne Art und Weise macht. Zu ihrem Konzept gehört immer dazu, dass sie in einem bestimmten Moment des künstlerischen Prozesses die Kontrolle abgibt und nicht mehr willentlich gestalten kann. Und in dem Falle nimmt sie Bienenwachs von Imkern, schmilzt das ein, geht zu Fließgewässern. Das kann ein Meer sein, der Atlantik, der Pazifik, das können Bäche sein, ganz verschieden. Und gießt dann in dieses Fließgewässer das flüssige Bienenwachs. Und aus dem Zusammenspiel des Wassers, der Bewegung des Wassers, der Temperatur des Wassers, der Konsistenz des Bienenwachses entstehen dann Skulpturen. Ganz wunderbar, ganz hinreißende Arbeiten, präzise geografisch datiert, wo, in welchem Fluss, an welcher Stelle ist diese Arbeit entstanden. Mit einer Vielfalt an auch Farben, weil das jedes Bienenwachs ist anders, je nachdem, wie alt oder jung es ist, welche Pollen, was noch so drin ist in dem Bienenwachs, was die Bienen gerade gesammelt haben, an Pollen beispielsweise. Und eine ganz hinreißende Arbeit aus dieser Serie, dieser Goldstücke, wie sie die nennt, haben wir, glaube ich, 7 in der Ausstellung, die wir da zeigen. Immer verbunden mit einem kurzen Film, wo man sieht, wie der jeweilige Wachsguss gerade entsteht, an welcher Stelle auf dieser Welt.
Lebendige Bienen sind im Museum nicht möglich. Hier kommen 2 Partner ins Spiel, die einen direkten Kontakt ermöglichen. Das Erfahrungsfeld am Schloss Freudenberg und Schlösser und Gärten Hessen.
Interessanterweise waren die Bienen ja zunächst in dem Omnibus für direkte Demokratie drin. Also da haben wir eigentlich, fällt mir jetzt erst ein, dieser direkte Strang auch. Und dann haben die Freudenberger ja auch festgestellt, dass in dem Metall die Bienen so sich nicht, in diesem Metall-Omnibus sich nicht so wohlfühlen und haben den Bienentempel gebaut, mit dem wir kooperieren. Also wir bieten im Rahmen der Ausstellungen 3 Workshops an auf Schloss Freudenberg, organisiert und durchgeführt von dem Imker von Freudenberg. Denn was wir hier in der Ausstellung nicht machen können, ist die Begegnung mit lebendigen Bienen. Das können wir hier im Museum nicht machen, aber es gehört natürlich dazu. Gerade bei so einem Thema, deswegen haben wir zum einen Schloss Freudenberg diese Kooperation und zum anderen eine Kooperation mit Schlösser und Gärten Hessen. Weil natürlich in den Parks der ganzen Schlösserlandschaft und Gärten hier in Hessen, bis hin natürlich Kloster Lorsch, die auch einen ganz wichtigen Bienenbezug haben, die zum Teil selber auch Imker in ihren Parks haben, haben wir eine Kooperation. Da gibt es auch vielfältige Veranstaltungen, Workshops, Führungen zu den Bienen. Im Kloster Lorsch wurde im 19. Jahrhundert der älteste altdeutsche Bienensegen schriftlich niedergelegt in einem Dokument, wo die Maria angesprochen wird, dass sie doch bitte den Bienenschwarm, der eben jetzt wegfliegt, weil er sich eben ein neues Zuhause sucht, doch bitte wieder zum Landen bewegen möge, dass der Imker sie einfangen kann. Und das ist meines Wissens das älteste altdeutsche Verschriftlichte, deutschsprachig, liegt heute in der Vatikanischen Bibliothek. Und insofern ist in Kloster Lorsch auch der Kurator dort ein Spezialist für Bienenforschung und kulturgeschichtliche Bienenforschung. Und man kann, gibt eben dort gibt's Vorträge, es gibt Workshops, Führungen durch die Parks, um eben auf den Bienen auf die Spur zu kommen, den Bienen als Lebewesen.
Wie, so meine abschließende Frage an Dr. Henning, lassen sich Sehgewohnheiten verändern? Wie kann es gelingen, Kunstwerken mit offenen Sinnen zu begegnen, um sich einzulassen auf andere Sichtweisen?
Also uns steht als moderner Mensch häufig unser Wissen im Weg. Weil wir denken, gerade im Bereich bei Kunst, wir müssen was wissen, bevor wir was sehen. Und das ist eigentlich Quatsch. Denn die Kunst ist ja erstmal geschaffen, dass man hinschaut, dass man ins Wahrnehmen tritt. Das ist erstmal ein visuelles Angebot. Und dass wir uns da einfach mal drauf einlassen. Und egal, ob das jetzt ein gegenständliches Werk ist oder ein ganz abstraktes. Ich muss nicht wissen, warum der Künstler jetzt 3 Streifen gemalt hat. Und ich kann doch erstmal einfach anfangen, welche Farben sind das? Wie stehen diese Farben zusammen? Was sagen die Farben mir? Ist es sympathisch, antipathisch? Was fühle ich da drin? Welche Räume öffnen vielleicht die Farben? Welche Nachfarbe entsteht eigentlich in meinem inneren Auge als physiologisches Bild? Also erst einfach mal mit Entdeckerfreude eigentlich rangehen, wach. Ich sage immer, das Einzige, was unsere Gäste hier eigentlich in das Museum Wiesbaden mitbringen müssen, ist die Bereitschaft zum Staunen. Die Neugier zum Staunen. Weil danach, dann können ja, sagen wir mal, die Vertiefungsebenen kommen. Ganz klar, und die bieten wir ja auch an. Aber zunächst mal wünschen wir uns, dass man einfach in diesen Sehprozess eintritt. Das ist nicht leicht für jeden, das verstehe ich. Und deswegen bieten wir ja auch Workshops an oder Führungen, wo wir versuchen, das zum Beispiel so ein Bild gemeinsam zu betrachten. Also jetzt im Rahmen von den Movie Stars in der Jubiläumswoche hatte ich Ostermontag von Franz Flores mit einer Gruppe Kreuzigung Christi angeschaut. Und wir haben uns das versucht, gemeinsam zu arbeiten und gefragt, was fällt zum Beispiel bei diesem Bild als erstes ins Auge? Und das ist gar nicht der gekreuzigte Christus, sondern das ist eine Figurengruppe vorne am Bild, vorderen Rand. Also gar nicht das Hauptthema, sondern was ganz anderes. Und wir hatten aber Konsens in der 25 großköpfigen Gruppe, dass wir das alle genauso sehen. Und dann ist man schon im Sehen drin. Und das Schöne an diesem Haus, wo ich überglücklich bin, ist die naturhistorische Abteilung hier. Unsere Dauerausstellung, wo wir Naturgeschichte, naturgeschichtliche Artefakte ja eigentlich genauso präsentieren als ästhetische Phänomene. Wir sind ja ein völlig atypisches Naturkundemuseum. Normalerweise geht man in ein Naturkundemuseum, hat erstmal einen langen Text, Urknall, Grafiken, Entwicklung, keine Ahnung, von Amöbe bis, weiß ich nicht. Man muss erstmal, kriegt ganz viel Wissen. Wir machen genau das Umgekehrte. Wir bieten 5 Phänomene der Natur an. Zum Beispiel das Phänomen Farbe. Was macht die Natur als Gestalterin mit Farbe? Da kann man einfach mal Schmetterlingsflügel vergleichen. Oder man tritt vor eine Vitrine, wo man zunächst mal überhaupt keine Tiere sieht, sondern nur einen Regenwald, bis man irgendwann feststellt, die Natur kann mit Farbe auch Tiere tarnen. Camouflage. Farbe in der Natur bedeutet auch Tarnung. Und so kann ich mich da einfach über das Sehen reinbegeben und kann dann Vertiefungsebenen, die Online-Collection, kleine Texte in den Vitrinen, Blog auf den Blogs, Beiträge auf der Website. Also dann natürlich auch zum Inhalt, zum Wissen kommen, wo am Ende hoffentlich Verantwortung für die Natur steht. Aber der Ansatz ist erstmal über das Staunen, die Neugier, die Menschen für die Natur zu begeistern. Und so haben wir hier in der Natur 5 Phänomene, Farbe, Form, Zeit, Bewegung. Und jetzt seit dem Jubiläum auch Wandel. Als 5. und letzten 9. Themenraum haben wir gerade den Wandelraum eröffnet, weil es auch ein grundlegendes Phänomen der Natur ist.
Entscheidend aus meiner Sicht ist der Punkt des Staunens, der Moment der Neugier. Etwas, das das Interesse weckt. Die Bereitschaft, mich zu öffnen, hinzuschauen, hinzuhören, offen zu sein.
Ja, gerne geht's nicht. Genau, wenn ich... Genau, also wer nicht in das Sehen reinkommt, hat es im Museum ganz schwer. Weil er dann nämlich nur im Kopf bleibt, im Kopf wissen. Kann man auch machen. Man kann auch Werke einfach nur mal historisch, zeitgeschichtlich und so weiter betrachten. Gewissermaßen über das, was ich sehe als Objekt, als Gegenstand, als Ist, als Begriff letztendlich, ist einem immer nur auf den Begriff zu reduzieren. Aber das Künstlerangebot ist natürlich viel größer. Es eigentlich in ein Erlebnis anbietet. Und das Paradoxe ist ja eigentlich, dass uns das so schwerfällt in einer Zeit, wo wir in den modernen Medien ja eigentlich überflutet werden mit Angeboten, Reizen, visuellen Reizen, auf die wir auch alle irgendwie einsteigen, allerdings mehr geführt an der Leine und an der Nase als wirklich aktiv. Weil zum Sehen im Museum braucht es eine innere Aktivität. Die wird einem nicht abgenommen. Das ist der Unterschied zu der ganzen digitalen Welt. Und das ist, glaube ich, auch die heutige große Herausforderung für uns Museen, aber auch große Aufgabe, uns immer wieder klarzumachen, dass die digitale Welt einen auf eine leichte Art abholt, aber eigentlich keine Realität ist. Und dass wir lernen müssen, das auch zu unterscheiden. Wenn ich ein Kunstwerk oder ein Naturobjekt auf meinem digitalen Bildschirm gesehen habe, heißt das noch nicht, dass ich wirklich mit ihm eine Begegnung hatte. Ich habe das nicht als physisches Objekt erfahren umgangen, mich im Raum bewegt aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedene Lichteinflüsse. Neben mir stehen zwei, die reden drüber, da kriege ich einen Aspekt. Das sind reale Erfahrungen, die ich im Museum mache. Und wo wir Museen einfach auch gerade die jüngeren Generationen, aber auch die gar nicht mehr so ganz jungen Generationen einfach abholen müssen und einladen, in diese Szenen reinzukommen. Und im Jubiläumsmonat April, jetzt zum 200-jährigen Geburtstag des Museums, war ein schönes Moment, also vielen schönen Momente, als wir das Schloss Freudenberg vor dem Museum hatten. Weil eigentlich denke ich, man müsste erst die Sinnesschulung im Schloss Freudenberg machen und dann ins Museum kommen, weil dann sind die Sinne wach, dann ist man wirklich sensibilisiert, die Sinne sind aktiv, man ist innerlich aktiv. Und wenn man dann ins Museum geht, ist es viel leichter. Eigentlich bräuchte ich Schloss Freudenberg permanent auf dem Vorplatz vom Museum.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Andreas Henning.